Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Jessica Sturmberg, schönen guten Abend. 2 Tage Pause bei der UEFA-Fußball-Europameisterschaft gehen morgen zu Ende. Das Achtelfinale beginnt und die deutsche Mannschaft bestreitet ihr Spiel gegen Dänemark am späten Abend ab 21 Uhr in Dortmund. Das deutsche Team ist der Favorit in dem Spiel, aber das bedeutet nicht, dass die Dänen unterschätzt werden. So jedenfalls lässt sich Bundestrainer Julian Nagelsmann interpretieren, der nicht so offen war mit Informationen wie bei den Gruppenspielen zuletzt. Julia Büchler mit dem, was er bei der Abschlusspressekonferenz verriet und was nicht.
Diesmal lässt sich Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht in die Karten schauen. Keine detaillierten Infos zur Aufstellung. Und auch nicht zu der Frage, die viele Fans seit Tagen diskutieren, Füllkrug oder Havertz. Wer gegen Dänemark stürmt, bleibt bis kurz vor dem Anpfiff geheim. Nagelsmann scheint von dieser Frage genervt zu sein.
Wir sind das Trainerteam und wir entscheiden, wer spielt. Morgen Abend, 21 Uhr, vorher nicht.
In puncto Antonio Rüdiger hat Nagelsmann große Hoffnung. Der Abwehrchef hat das Abschlusstraining absolviert und verspürt auch nach seiner Zerrung am Oberschenkel aktuell keine Schmerzen mehr. Wenn das über Nacht so bleibe, werde er morgen spielen, so Nagelsmann. Der Bundestrainer geht generell mit einem guten Gefühl in dieses Achtelfinale.
Noch bin ich ganz entspannt, weil wir im Trainerteam und auch die Mannschaft gut gearbeitet haben. Wir haben alles top vorbereitet. Ich glaube, wenn man das behaupten kann, dann kann man auch ganz beruhigt heute Abend ins Bett gehen.
Nagelsmann bleibt also cool, sogar vor dem ersten K.O.-Spiel dieser EM gegen den, so der Bundestrainer wörtlich, taffen Gegner Dänemark.
Das Team ist von seinem EM-Quartier im fränkischen Herzogenaurach zum Spielort nach Dortmund geflogen und hat nicht die deutsche Bahn genutzt. Obwohl es ja eigentlich das Ziel dieser EM ist, nachhaltig zu sein. Reisen von Mannschaften und vor allem von Fans gehören zu den großen Faktoren, die für eine schlechte Klimabilanz bei solchen Sportgroßereignissen sorgen. Wie nachhaltig verhalten sich die Mannschaften bei ihren Reisen zu den Spielorten? Da gibt's große Unterschiede, wie Maxi Rieger berichtet.
Fliegen gehört für viele Fußballprofis zum Alltag, auch bei der EM. Das zeigt eine Auswertung aller Teamreisen durch den Deutschlandfunk. Die meisten Strecken haben die Mannschaften zwar im Bus zurückgelegt, auf jeder vierten An- oder Abreise zu einem Spiel haben sie aber auch das Flugzeug genutzt, obwohl der Europäische Fußballverband UEFA und der DFB im Vorfeld viel von Nachhaltigkeit geredet haben.
Ich bin der Auffassung, dass es im Jahr 2024 und wenn man so eine Werbung macht für die nachhaltigste EM, dass es möglich sein sollte, tatsächlich auf alle Kurzstreckenflüge innerhalb Deutschlands zu verzichten. Das muss möglich sein,
kritisiert Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe. Die Euro 2024 GmbH, die das Turnier organisiert, verweist darauf, dass man die Anzahl der Flüge deutlich reduziert habe. Bei der EM 2016 in Frankreich seien noch 75% der Reisen mit dem Flugzeug absolviert worden.
Tatsächlich gibt es eine Verbesserung und das muss man auch positiv bewerten,
sagt Metz.
Insofern ja, sie haben tatsächlich reduziert, aber eben noch nicht das, was man als nachhaltigste Variante sehen müsste, nämlich dass es gar keine Flüge mehr gibt.
Auch Forscher des Öko-Instituts hatten in einer Studie für die UEFA vor dem Turnier vorgeschlagen, dass Teams komplett auf Kurzstreckenflüge verzichten sollten. Den überwiegenden Teil der CO2-Emissionen des Turniers verursachen zwar die Fans mit ihren An- und Abreisen, gerade deswegen sollten die Verbände aber als gutes Beispiel vorangehen und auf Flüge verzichten, hieß es in der Studie. Diese Empfehlung hat der spanische Verband komplett ignoriert. Das spanische Team ist zu allen Gruppenspielen von Stuttgart nach Düsseldorf und Berlin geflogen. Auch die Engländer, Slowenen und Türken sind ebenfalls für kurze Strecken ins Flugzeug gestiegen. Die kürzeste Reise, ein 25-Minuten-Flug der türkischen Mannschaft von Hannover nach Hamburg. Stefan Wagner, Gründer der Organisation Sports for Future, hätte sich deswegen eine Vorgabe der UEFA gewünscht.
Wenn wir das wirklich ernst meinen, dann geht es eben am Ende nur mit verbindlichen Regeln für alle und nicht alleine mit Goodwill. Und ich glaube, das ist die Quintessenz bei allen positiven, aber eben dann auch negativen Beispielen.
Positive Beispiele sind die Schweizer und die Rumänen, die 5- bzw. 4-mal mit der Bahn gefahren sind und dabei gute Erfahrungen gemacht haben. Von Vorgaben halten die Verbände aber wenig. Der sportliche Erfolg ist im Zweifel wichtiger als der Klimaschutz.
berichtet Maxi Rieger. Beim Thema Nachhaltigkeit sind die Schweizer also schon ganz vorne dabei. Ob sie es auch sportlich bleiben, entscheidet sich im ersten Achtelfinalspiel morgen um 18 Uhr, wenn die Schweiz in Berlin auf Italien trifft. Und was das Thema Sicherheit angeht, ist es bei der EM bisher mit wenigen Ausnahmen friedlich geblieben. Jedenfalls, was die ganz großen Befürchtungen betrifft, es könnte zu Anschlägen oder auch zu größeren Gewaltexzessen kommen. Heute war Bundeskanzler Olaf Scholz zusammen mit NRW-Innenminister Herbert Reul im Internationalen Polizeizentrum für die EM, dem IPCC, in Neuss. Anschließend sagte er:
Wir haben ja gerade gute Stimmung mit der Europameisterschaft in Deutschland. Aber man merkt, dass das auch eine Stimmung ist, die hier überall alle zusammenführt, die hier arbeiten. Aus vielen Ländern, als Verbindungsbeamtinnen und Beamte, die mithelfen, dass das funktioniert. Aus unglaublich vielen Behörden und Einrichtungen des Bundes und der Länder sind hier auch von überall in Deutschland Polizistinnen und Polizisten, aber auch viele andere dabei und helfen, dass das hier funktioniert. Das ist eine große Leistung und ist für die Sicherheit in Deutschland unbedingt erforderlich.
Und zu dem Thema gehört auch die Sicherheit von Frauen bei einem solchen Sportgroßereignis. Gewalt gegen Frauen nimmt laut Studien zu. Was dahinter steckt und was bei dieser EM dagegen getan wird, dazu an Katrin Rose.
Jede dritte Frau ist von Gewalt betroffen. Und jede Frau hat mindestens eine Frau in ihrem Umfeld, die genau das schon mal erlebt hat. Physische oder psychische Übergriffe, sexualisierte Gewalt. Die Anzahl der Übergriffe, sie steigt bei Fußball-Großereignissen. Das zeigt eine Studie der Uni Lancaster.
Stichwort Alkohol spielt eine Rolle. Alkohol enthemmt, Alkohol steigert die Gewaltbereitschaft. Aber auch Stichwort klassische, toxische oder auch fragile Männlichkeit. Also wie verhalte ich mich in männlichen Gruppen? Von daher steigt auf jeden Fall bei Großereignissen das Potenzial für Gewalt gegen Frauen,
sagt Silvia Haller. Sie ist Sozialarbeiterin und Mitglied im Deutschen Frauenrat. Sie erlebt wie viele Frauen, dass der öffentliche Raum während der EM von Männern dominiert wird. Damit sich Frauen im Stadion trotzdem sicher fühlen, gibt es QR-Codes. Wer sich bedrängt oder belästigt fühlt, soll hier Hilfe finden. Den Hinweis darauf gibt's via Stadiondurchsage. Einmal vor jedem Spiel. Dass die UEFA das bei dieser EM so umsetzt, ist wichtig, sagt Silvia Haller.
Es ist ein erster Schritt, zu dem dann aber auch eben entsprechende weitere Maßnahmen dazugehören, damit sie wirklich wirksam sind und der Fußballplatz oder auch die Fanzonen für Frauen auch sichere Orte werden.
Konkrete Hilfsangebote für Betroffene sind ebenso wichtig wie ein Bewusstsein dafür, was in Stadien und in Städten passiert, sagt Expertin Silvia Haller. Sie ist davon überzeugt, dass auch das Engagement der Bundesliga-Vereine für Sichtbarkeit sorgen kann.
Wenn da mehr in der Breite auch passiert, dann werden wir das auch bei der nächsten EM oder WM erleben, dass die Frauen mehr Platz finden und sich einfach sicher fühlen können.
Soweit alles Wichtige von der Fußball-Europameisterschaft. Jetzt schauen wir auf den weiteren Sport und da auf die deutschen Leichtathletikmeisterschaften knapp einen Monat vor Beginn der Olympischen Sommerspiele in Paris. Volker Hirt.
Um diese Meisterschaften in der Stadt noch sichtbarer werden zu lassen, hat es erstmal einen Jedermannlauf durch die City gegeben. Anschließend ging es im Stadion rund. Hanna Klein aus Tübingen holte sich den ersten Titel von insgesamt 36 an diesem Wochenende. Sie gewann nach 5000 Metern vor ihrer Teamkollegin Eva Dieterich dritte, Svenja Pingpang aus Hannover. Bei den Männern gewann Titelverteidiger Florian Bremm aus Höchstadt vor Nils Vogt aus Wattenscheid. Den Auftakt im Braunschweiger Stadion erlebten rund 3000 Zuschauer. Der Eintritt war frei.
Morgen beginnt das Sportgroßereignis, das zwischen Fußball-EM und Olympia in diesem Jahr nicht ganz so groß aussieht, nämlich die Tour de France. Der Start in diesem Jahr ist in Florenz. Ein Ausblick von Holger Gerska.
Florenz, die Stadt von Michelangelo, Da Vinci und Dante Alighieri mit der berühmten Kathedrale Santa Maria del Fiore und der pittoresken Brücke Ponte Vecchio, hat schon wichtige Radrennen gesehen, zum Beispiel die Weltmeisterschaften vor 11 Jahren. Aber der Tourstart in diesem Freilichtmuseum ist natürlich etwas Besonderes. Der touristische Aspekt wird auf der ersten Etappe dann aber schnell von der sportlichen Realität abgelöst, denn die 206 Kilometer von Florenz nach Rimini sind gespickt mit 7 Bergwertungen und insgesamt über 3600 Höhen. Höhenmetern. Nicht nur für John Degenkolb eine der härtesten Auftaktetappen, die es je gab.
Ja, der Respekt ist schon da. Ich glaube, es wissen alle, dass es halt einfach ein knüppelharter Start wieder wird. Ähnlich wie letztes Jahr, wo es ja im Baskenland auch so schwer losging. Und wir werden sehen, wie hart es wirklich wird. Aber ja, wenn man rein auf die Höhenmeter und auf das Profil schaut, ist es schon eine richtig schwere Etappe zum Start.
John Degenkolb ist einer von 8 deutschen Radprofis, die in diese 111. Tour starten. Die besten Chancen auf Etappe 1 hat vielleicht der Augsburger Georg Zimmermann, voriges Jahr einmal Etappenzweiter. Die Sprinter müssen noch bis Montag auf ihre erste Chance warten. Dann geht's in die nächste berühmte Stadt Italiens, nach Turin.
Morgen beginnt die Tour de France der Radprofis und das war die Sendung Sportaktuell mit Jessica Sturmberg. Wir melden uns mit dem EM-Journal nochmal kurz vor Mitternacht und ich wünsche Ihnen jetzt erstmal eine gute Nacht.